SRF 3.
Ein feiner Hauch eines Tauwetters.
We've come to a deal.
Die USA und China einigen sich auf erste Schritte, um ihren Handelsstreit zu entschärfen. Dann die ungemütliche Lage der Kurden in Nordsyrien. Wenn sich nicht die großen Mächte für sie einsetzen, haben sie gegen die Militärmacht der Türkei keine Chance, sagt die Beobachterin. Und für Städtereisen kommt man nicht in die Schweiz, zumindest nicht in erster Linie. In einem internationalen Ranking finden sich Genf, Zürich und Bern so ungefähr in der Mitte. Da ist noch Luft nach oben, sagt der Experte. Das ist Info 3 heute mit Patrick Seiler. US-Präsident Donald Trump lud in sein Büro im Oval Office, um die Nachricht bekannt zu geben. China und die USA hätten ein substanzielles Phase 1 Abkommen abgeschlossen zur Beilegung des Handelsstreits.
And we've come to a very substantial Phase 1 deal.
Die geplanten neuen Zölle für chinesische Güter im Wert von 250 Milliarden Dollar seien erst einmal auf Eis gelegt. Noch muss das Abkommen in Form gegossen werden, doch so ganz grundsätzlich stehen die Zeichen auf Entspannung. Dass man sich in Washington nun auf einen Mini-Deal einlässt, hat vor allem mit dem Wahlkampf von Präsident Trump zu tun. Denn eigentlich hat die Trump-Regierung von China viel mehr verlangt. Die Analyse von USA-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Es ist ein billiger Deal für China. Es ist ein guter Deal für die US-Bauern. Sie werden landwirtschaftliche Produkte im Wert von 40 bis 50 Milliarden Dollar nach China exportieren können. Im Rekordjahr 2013 waren es rund 30 Milliarden.
And so I suggest the farmers have to go and immediately buy more land and get bigger tractors. They'll be available at John Deere and a lot of other great distributors.
Die Bauern könnten schon mal mehr Land kaufen und größere Traktoren. Diese finde man bei John Deere und anderen großartigen Händlern, versprach Präsident Trump an der gestrigen Pressekonferenz im Oval Office. Nach 17 Monaten dramatischer Eskalation im Handelskrieg mit China gibt sich Washington mit einem simplen Tauschgeschäft zufrieden. Offenbar, laut Trump, gibt es zwar eine Einigung bezüglich geistigen Eigentums- und Finanzdienstleistungen. Die US-Banken können also auf etwas mehr Marktzugang in China hoffen. Aber die Details müssen erst noch ausgehandelt werden. Das Abkommen existiert erst in lockerer mündlicher Form. Und ganze Konfliktfelder bleiben unerwähnt. Die Währungsmanipulation, der erzwungene Technologietransfer, Cyberkriminalität und das Geschäftsverhalten quasi staatlicher chinesischer Unternehmen und spezifisch der Streitfall Huawei. Es kommt nicht ganz überraschend, dass Präsident Trump sich mit dem Minimaldeal zufrieden gibt. Der Druck der landwirtschaftlichen Lobby ist in den letzten Monaten gewachsen. Eine Besänftigungstour des Landwirtschaftsministers Sonny Perdue endete diesen Sommer im Debakel. In Minnesota buhten ihn die Bauern aus. Der mittlere Westen mit seinen Sojabohnen und Kornfeldern, den Kühen und Schweinehöfen ist für Trumps Wiederwahl enorm wichtig. Iowa, Ohio, Wisconsin und Michigan schoben Präsident Trump 2016 unter anderem über die Siegeslinie ins Weiße Haus. Die Stimmen der Bauern sind für ihn auch 2020 matchentscheidend. Es kann gut sein, dass er den einen oder anderen Staat im Mittleren Westen verlieren wird. Die Trump-Kampagne möchte deshalb den Demokraten Minnesota abringen. Die Rechnung geht aber nur auf, wenn Präsident Trump die Bauern auf seiner Seite weiß. Der Handelsstreit zwischen den USA und China ist mit der Einigung von gestern nicht beigelegt. Die bisherigen Zölle bleiben in Kraft. Es sind weitere Spannungen und Provokationen zu erwarten. Aber Präsident Trump hat gestern zur Entspannungspause gepfiffen. Und die wird wohl dauern, bis die US-Wahlen vorüber sind.
Zu weiteren Meldungen mit Annik Wangler. Ein starker Wirbelsturm fegt gegenwärtig über Japan.
Der Taifun Hagibis hat in mehreren Regionen, darunter auch in Tokio, erhebliche Schäden angerichtet. Zwei Personen sind ums Leben gekommen, wie Medien berichten. Wegen der teils sintflutartigen Regenfälle traten Flüsse über die Ufer, Straßen wurden unter Wasser gesetzt und Häuser fielen in sich zusammen. Zuvor hatten die Behörden für Japans Hauptstadt und weitere Regionen die höchste Warnstufe ausgesprochen. Mehr als 3 Millionen Menschen wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Unterdessen hat ein starkes Erdbeben die Region der japanischen Hauptstadt Tokio erschüttert. Es hatte eine Stärke von 5,7. Nach den Massenprotesten in Irak mit mindestens 100 Toten soll nun ein Ausschuss die Todesfälle untersuchen. Das kündigte der irakische Ministerpräsident an. Bestehen soll der Ausschuss aus Vertretern irakischer Ministerien, Sicherheitsbehörden, der Gerichtsbarkeit und des Parlaments sowie einer Kommission für Menschenrechte. Der große Ayatollah Ali al-Sistani hatte zuvor den Behörden eine Frist von 2 Wochen gesetzt, um den Tod der Demonstranten aufzuarbeiten. Seit Anfang Oktober gehen in Irak tausende Menschen auf die Straßen. Sie demonstrieren gegen Korruption und Misswirtschaft.
Info 3 Abend.
Da kann die internationale Kritik noch so auf die Türkei prasseln. Präsident Recep Tayyip Erdogan ficht sie nicht an. Er lässt seine Generale die Militäroffensive gegen die kurdische YPG-Miliz im Nordosten Syriens vorantreiben. Bereits heißt es von Seiten des türkischen Militärs, man habe eine erste Stadt, Ras al-Ain, eingenommen und die Kurden vertrieben. Diese dementierten umgehend. Ich habe vor der Sendung mit Inga Rock gesprochen. Sie ist die Nahost-Korrespondentin der NZZ und in den Kurdengebieten gut vernetzt. Als erstes wollte ich von ihr wissen, wie es denn nun tatsächlich um die Stadt Ras al-Ain steht.
Ja, die Gegenseite, die Kurden und ihre Verbündeten haben das dementiert und es gibt inzwischen auch Berichte von diesen syrischen Hilfstruppen der Türkei, die auch sagen, es gäbe weiterhin Kämpfe. Aber wie die Lage genau ist, es ist im Moment sehr schwer abzusehen.
Wenn Sie uns den Blick etwas aufmachen lassen, wie sieht es überhaupt aus? Haben die Kurden eine Chance gegen das türkische Militär, eine reelle Chance?
Im Grunde genommen würde ich sagen, nein. Also sie werden heftigen Widerstand leisten, soweit sie können, weil sie nicht verlieren wollen, was sie in den letzten Jahren gewonnen haben. Das ist keine Frage. Aber sie stehen einer NATO-Armee gegenüber, die auch die Luftwaffe einsetzt und sie haben keine Luftwaffe. Also den Kampf damals gegen den Islamischen Staat haben sie ja dank der amerikanischen Luftunterstützung gewonnen. Also insofern werden sie auf lange Sicht dieser überlegenen Armee aus dem Nachbarland, denke ich, gegen die keine Chance haben.
Die USA, die haben sich jetzt ja abgezogen, die USA, die Luftunterstützung geleistet haben. An wen könnten sich denn die Kurden nun in der gegenwärtigen Situation wenden, um Hilfe zu erhalten?
Theoretisch könnten sie sich an das syrische Regime, an Bashar al-Assad wenden oder sie könnten sich auch an Russland, seinen wichtigsten Unterstützer, wenden. Aber dass sie von dieser Seite Unterstützung bekommen werden, das glaube ich nicht. Die haben doch beide Interesse daran, wenn, dass sie mit der Türkei eine Einigung erzielen.
Also wenn man die Situation zusammenfasst, die ist für die Kurden ziemlich ausweglos.
Sie ist zumindest sehr, sehr schwierig, ja. Aber jetzt dürfen wir auch nicht vergessen, dieser Krieg hat erst begonnen und da müssen wir wirklich sehen, was da noch passiert im Verlauf des Kriegs.
Eine große Angst auch hier in Europa ist das Schicksal der IS-Kämpfer, die in der Region inhaftiert sind. Wissen Sie da mehr über das Schicksal dieser Kämpfer?
Ja, es ist gestern ein Gefängnis getroffen worden, in dem IS-Kämpfer festgehalten wurden und daraufhin konnten 5 ausbrechen. In dem ganz großen Camp, das ja auch in Europa bekannt ist, das Al-Hol-Camp, wo Zehntausende von Angehörigen von IS-Kämpfern festgehalten werden, da gibt es immer wieder Unruhen und da gab es auch gestern welche. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass der IS-Chef Abu Baghdadi dazu aufgerufen hat, eine Kampagne, die Gefängnistore zu öffnen. Und das ermutigt diese inhaftierten IS-Kämpfer. Und sie werden mit Sicherheit versuchen, diese Lage für sich auszunutzen.
Nun sagt man ja, dass bereits zehntausende Menschen auf der Flucht sein sollen vor diesen Kämpfen in Nordsyrien. Das zumindest sagt die UNO. Erwartet uns da eine neue Flüchtlingswelle?
Ja, es gibt die ersten Vertriebenen, mindestens 100.000, wie die UNO sagt. Und umso heftiger dieser Krieg geführt werden wird, umso mehr Zivilisten werden fliehen. Das ist gar keine Frage. Nur wohin werden sie fliehen? Sie werden jetzt in die Türkei, können sie nicht fliehen. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als entweder weiter nach Süden zu fliehen oder eventuell in die kurdischen Gebiete im Irak.
Das waren Auskünfte von NZZ-Nahost-Korrespondentin Inga Rock. Sie lebt und arbeitet in Jerusalem. Vom Konflikt in Nordsyrien in die Schweiz. Hier gibt es eine Entwarnung für zwei Zürcher Gemeinden, Annik.
Die Einwohnerinnen und Einwohner von Rifferswil und Mettmenstetten müssen ihr Trinkwasser nicht mehr abkochen. Dies teilte der Kanton Zürich mit. Es bestehe keine Gefahr mehr. Die Bevölkerung wurde am Donnerstag kurz nach Mittag auf die Verschmutzung aufmerksam gemacht. Ursache waren die starken Regenfälle vom Mittwoch. Sie war die erste Frau an der Spitze der schwedischen Literaturnobelpreisjury. Nun ist die ehemalige Vorsitzende der schwedischen Akademie, Sara Danius, gestorben. Das teilte ihre Familie schwedischen Medien mit. Sie sei im Alter von 57 Jahren nach langer Krankheit gestorben, hieß es. Danius war Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Professorin für Literatur. Letztes Jahr legte sie ihren Posten in der schwedischen Akademie nieder, auf deren Wunsch. Danius war kritisiert worden wegen ihrer Amtsführung rund um Korruptions- und Belästigungsvorwürfe in der Literaturnobelpreisjury.
Info 3 Abend.
Haben Sie sich auch schon einen Städtetrip nach Thun überlegt oder nach Schaffhausen oder Chur? Wenn ja, dann sind Sie in der Minderheit. Schweizer Städte sind im internationalen Vergleich nur begrenzt Destinationen für eine Städtereise. Und wenn, dann kommen die Besucherinnen und Besucher nach Genf, nach Zürich oder nach Bern. Wirklich beliebt für Städtereisen international sind Metropolen wie Barcelona, Florenz und Prag, das wohl wenig überraschend. Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler hat sich auf die Suche nach den Gründen gemacht.
Vorne der Blick aufs Meer, im Rücken eine Kulisse von Sehenswürdigkeiten. Barcelona zieht massenweise Touristen an. Im Ranking des Wirtschaftsforschungsinstituts BAC Economics ist Barcelona die Stadt mit der sogenannten besten Performance. Für die Ökonomen des Instituts bedeutet das den besten Wettbewerbsvorteil, berechnet aus einem Cocktail von Übernachtungszahlen, Preisen, Hotelauslastungen und anderen spezifischen Kennzahlen. Schweizer Städte haben es im internationalen Wettbewerb generell schwer, sagt Benjamin Studer von BAC Economics. Grund dafür sei das höhere Preisniveau.
Das heisst, im Vergleich zur Konkurrenz müssen sie einfach mehr bieten. Das Angebot muss besser sein als im Ausland. Und die Löhne sind hoch, das macht die ganze Situation für die Hoteliers in der Schweiz schwierig.
Schwierig, aber eben nicht überall gleich schwierig. Genf zum Beispiel zieht im Vergleich zu anderen Schweizer Städten vor allem reiche Touristen an. Dank den gut ausgelasteten Luxushotels kommt Genf im Ranking auf Platz 9, auf den ersten Platz der untersuchten Schweizer Städte. Die Luxushotels lohnen sich also. Anders ist die Situation in Bern.
Die Stadt Bern hat den grössten Anteil von 0 bis 2 Sterne Hotels.
Und das heisst, es gibt weniger teure Betten.
Dies ist aufgrund der Hauptstadtfunktion, dass es einfach viele Betten braucht, wo jetzt nicht Luxus gefragt ist, sondern einfach ein Ort, wo man übernachten kann, wenn man am nächsten Tag wieder abreist.
Kommen, um schnell wieder zu gehen, an dieser Ausgangslage wird sich so schnell nichts ändern. Hotels in Bern und in anderen Städten könnten aber gemäß Benjamin Studer dank der Digitalisierung noch etwas zulegen. Hotelbuchungen durch neue Software oder dank Kombinationen mit anderen Tourismusangeboten könnten noch besser und attraktiver werden, so dass noch mehr Gäste den Weg finden, nicht ans Meer, aber an die Aare, die Reuss oder die Rhone, Preisniveau hin oder her.
Nun zum Wetter. Heute und morgen ist es oft sonnig. Heute gibt es um 20 Grad, morgen um 23 Grad.
So viel Info 3 für heute Samstag. Nachrichten und Hintergründe laufend aktualisiert gibt es in unseren Nachrichtenbulletins rund um die Uhr auf srf.ch. Heute im Studio Annik Wangler und Patrick Seiler. Einen schönen Abend wünschen wir.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.